请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 4. August 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Heute geht es unter anderem um die Vorbereitung des deutschen Gemeinschaftsstandes auf die Semicon Taiwan 2026 und andere News vom deutschen Wirtschaftsbüro Taipei. Anschließend Schlagzeilen der Woche mit Chiu Bihui und mir Ilon Huang. Am Dienstag, den 28. Juli, ereignete sich im japanischen Kumamoto ein Erdbeben der Stärke 7,1, das zu großen Schäden führte und mehrere Todesopfer forderte. Taiwan beobachtet die Krisensituation genau und die Regierung hat unter anderem schon ein Spendenkonto eingerichtet. Wie Taiwan auf das Erdbeben reagiert und welche Möglichkeiten Taiwan hat, Japan zu helfen, darüber sprechen Chiu Bihui und ich heute in Schlagzeilen der Woche. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsident kritisiert Chinas Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit. Michael McCall erklärt, US-Politik gegenüber Taiwan bleibt unverändert. Und Taiwans Lebensmittelaufsicht stoppt belastetes Kürbiskernöl an der Grenze. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te erklärte am heutigen Dienstag während des Ketagalan-Forums, dass Chinas kürzlich verabschiedetes Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts nicht nur Taiwans Souveränität verletze und religiöse sowie ethnische Minderheiten verfolge. Darüber hinaus ermögliche es auch politische Überwachung und entfalte eine abschreckende Wirkung über Staatsgrenzen hinweg. Die internationale Gemeinschaft müsse sich zusammenschließen, um diesem schädlichen Gesetz entgegenzutreten. Das diesjährige Ketagalan-Forum 2026 Indo-Pazifik-Sicherheitsdialog legte einen besonderen Schwerpunkt auf Chinas Gesetz zur ethnischen Einheit. Der japanische Co-Vorsitzende der Interparlamentarischen Allianz zu China, Gen Nakatani, sowie der Geschäftsführer der Organisation, Luc de Pulfort, überreichten Lai eine Erklärung der Allianz, in der das Gesetz als Verstoß gegen grundlegende Menschenrechte verurteilt wird. Lai dankte der Allianz dafür, ihre Haltung erneut durch konkretes Handeln bekräftigt zu haben. Es sei ihm eine Ehre, die Erklärung stellvertretend für die Menschen in Taiwan entgegenzunehmen. Taiwan werde seine entschlossene Unterstützung leisten, um gemeinsam Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weltweit zu verteidigen. Er erklärte angesichts des zunehmenden autoritären Einflusses Chinas und des sich weltweit ausbreitenden roten Terrors spiegelten die Schwerpunkte des Ketagalan-Forums, nämlich die Stärkung der Widerstandsfähigkeit demokratischer Staaten, gemeinsame Reaktionen auf sogenannte Grauzonenaktivitäten sowie der Aufbau nicht von China abhängiger Lieferketten, die Rolle Taiwans in der internationalen Gemeinschaft und die Verantwortung wieder, die das Land übernehmen wolle. Der US-Abgeordnete Michael McCall erklärte am Dienstag in einer Grundsatzrede auf dem Ketagalan-Forum, dass die Politik der Vereinigten Staaten gegenüber Taiwan unverändert bleibe. McCall sagte, der US-Kongress habe im Dezember ein Rüstungspaket für Taiwan im Wert von fast 360 Milliarden Taiwan-Dollar verabschiedet. Dies werde jedoch nicht das letzte sein, wurde McCall von der Nachrichtenagentur CNA zitiert. Er zeigte sich zuversichtlich, dass US-Präsident Donald Trump in Kürze ein weiteres Waffenpaket genehmigen werde, das wichtige Verteidigungsgüter im Wert von 453 Milliarden Taiwan-Dollar umfassen soll. McCall forderte Taiwan auf, sowohl den jährlichen Verteidigungshaushalt als auch das Sondergesetz für unbemannte Systeme zu verabschieden. Dies sei von entscheidender Bedeutung, um die heimische Drohnenproduktion auszubauen. Zugleich würde dies den Vereinigten Staaten Taiwans Entschlossenheit zur Selbstverteidigung verdeutlichen. Obwohl die Vereinigten Staaten stabile Beziehungen zu China anstrebten, seien sie sich der von Peking ausgehenden Bedrohung bewusst, sagte McCall. Nach Angaben von Radio Taiwan International erklärte McCall, China teste sowohl seine eigenen militärischen Fähigkeiten als auch die Verwundbarkeit Taiwans, um sich auf eine mögliche Invasion vorzubereiten. Er bekräftigte, dass die Vereinigten Staaten Taiwan auf Grundlage des Taiwan Relations Act weiterhin mit Verteidigungswaffen versorgen würden, ohne China darüber zu konsultieren. Die taiwanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde hat eine Lieferung von Kürbiskernöl abgefangen, deren Gehalt an dem krebserregenden Stoff Benzoapyren die zulässigen Grenzwerte überschritt. Dies teilte die Behörde am heutigen Dienstag mit. Der Vorfall folgte auf einen jüngsten Lebensmittelskandal, bei dem in mehreren Chargen Speiseöl des Herstellers Central Union Oil Corporation ebenfalls Benzoapyren nachgewiesen worden war. Nach Angaben der Behörde enthielt die aus Österreich importierte Lieferung von Kürbiskernöl des Rohstofflieferanten Healthtake 2,5 Mikrogramm Benzoapyren pro Kilogramm und überschritt damit den gesetzlichen Höchstwert von 2 Mikrogramm pro Kilogramm. Die Behörde ordnete an, die gesamte Lieferung von 4,5 Kilogramm entweder an den Absender zurückzusenden oder zu vernichten. Palau hat den taiwanischen Wissenschaftler Chen Kaixiang zum Sonderberater des Ministers für Gesundheit und Soziale Dienste ernannt. Dies teilte die taiwanische Botschaft in dem pazifischen Inselstaat am Montag mit. Wie aus einer Erklärung der Botschaft hervorgeht, ernannte Palaus Vizepräsident sowie Minister für Gesundheit und Soziale Dienste Reynold B. Oiloch Chen im Juli offiziell in diesem Amt. Nach Angaben der Botschaft ist Chen die jüngste Person, die jemals als Sonderberater in Palau tätig war. Seine Ernennung sei Ausdruck der Anerkennung der palauischen Regierung für seine fachliche Kompetenz und seine langjährige Arbeit zur Förderung der bilateralen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Chen wird das Gesundheitsministerium dabei unterstützen, medizinische Ressourcen aus Taiwan zu koordinieren, sowie die Gesundheitspolitik, die Aus- und Weiterbildung von medizinischem Fachpersonal und die internationale medizinische Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. In den vergangenen Jahren leitete Chen mehrfach taiwanische Ärzteteams bei Einsätzen in Palau, wo kostenlose medizinische Sprechstunden und öffentliche Gesundheitsdienste angeboten wurden. Taiwan ist weiterhin auf in Deutschland hergestellte SUT-Torpedos angewiesen, da die vollständige Lieferung der bestellten, schweren MK-48-Torpedos noch aussteht. Die deutschen Torpedos sind seit mehr als 40 Jahren im Einsatz. Das Nationale Zhongshan-Institut für Wissenschaft und Technologie hat laut der Zeitung Liberty Times mehrfach Programme zur Lebensdauerverlängerung und Modernisierung durchgeführt. Taiwan rechnet damit, die insgesamt 24 in den USA gefertigten MK-48-Torpedos zwischen 2027 und 2028 in mehreren Teillieferungen zu erhalten. Die Auslieferungen sollen voraussichtlich bis 2030 abgeschlossen sein. Obwohl Bedenken hinsichtlich struktureller Korrosion, veralteter Elektronik und abgelaufener Antriebsbatterien bestehen, konnten die SUT-Torpedos durch fortlaufende Modernisierung ihrer internen Komponenten und Leistungsfähigkeit weiterhin als wichtigste U-Boot-Bewaffnung Taiwans im Einsatz bleiben. Der MK-48-Torpedo kann von U-Booten aus abgefeuert werden und dient zur Bekämpfung tieftauchender U-Boote sowie von Überwasserschiffen. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan schlossen am Dienstag nahezu unverändert, nachdem der Markt im Tageslauf um mehr als 1000 Punkte geschwankt hatte. Anfangsgewinne wurden durch einsetzende Verkäufe wieder aufgezehrt, da sich die Anleger von der Kursrallye an den US-Börsen in der Nacht zuvor unbeeindruckt zeigten, so Händler. So schloss der TAIX heute 25,75 Punkte oder 0,06% fast unverändert im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 43.360,66 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Dienstag bei gut einer Billion Taiwan-Dollar, umgerechnet über 27 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Heute war es in ganz Taiwan überwiegend heiter und trocken. Im Laufe des Abends kam es zu örtlichen Schauern. Im Norden erreichten Höchsttemperaturen 32 bis 36 Grad, in Zentral-Taiwan 33 bis 34 Grad und in Süd-Taiwan 33 bis 35 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen Mittwoch, den 5. August 2026. Morgen wird es im Norden bewölkt sein, wobei gelegentliche Niederschläge erwartet werden. In Zentral- und Südtaiwan ist es sonnig und trocken. Am Nachmittag kann es dann zu vereinzelten Regenfällen kommen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 32 bis 34 Grad, in Zentral-Taiwan 33 bis 34 Grad und in Südtaiwan 33 bis 35 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 4. August 2026.
Die Business News, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten.
Das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei nahm kürzlich gemeinsam mit internationalen Delegierten aus aller Welt an der Pressekonferenz zum Global Pavillon der SEMICON Taiwan 2026 teil. Wie das Wirtschaftsbüro erklärte, habe die geschäftsführende Direktorin des deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, Dr. Eva Langerbeck, Deutschland bei der Pressekonferenz vertreten. Im Rahmen der Veranstaltung führte sie zudem Gespräche mit Fernseh- und Printmedien und hob dabei die Stärken Deutschlands in der Halbleiterindustrie sowie die wachsenden Chancen für die deutsch-taiwanische Zusammenarbeit hervor. Organisiert vom deutschen Wirtschaftsbüro Taipei und Silicon Saxony wird der deutsche Gemeinschaftsstand bereits zum 5. Mal in Folge auf der SEMICON Taiwan vertreten sein. In diesem Jahr präsentieren sich dort 20 deutsche Unternehmen, ein Zuwachs von 11% gegenüber dem Vorjahr, so das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei. Gleichzeitig wird die Ausstellungsfläche erweitert. Dies unterstreiche das anhaltende Engagement deutscher Unternehmen auf dem taiwanischen Markt sowie die starke Dynamik der bilateralen Zusammenarbeit im Halbleitersektor. Der Global Pavillon der SEMICON Taiwan vereint in diesem Jahr 18 teilnehmende Länder und erreicht damit einen neuen Rekord bei der internationalen Beteiligung. Deutschland sei stolz darauf, zu den Ländern gehören, die bereits zum 5. Mal in Folge mit einem nationalen Gemeinschaftsstand vertreten sind. Während künstliche Intelligenz die weltweiten Investitionen in die Halbleiterindustrie weiter vorantreibt, prognostiziert SEMI für das Jahr 2026 einen weltweiten Umsatz mit Halbleiterfertigungsanlagen von 165,9 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von über 23% gegenüber dem Vorjahr. Dies unterstreiche sowohl die beeindruckende Dynamik der Branche als auch die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit, hob das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei hervor. Im Juli besuchte die geschäftsführende Direktorin des deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, Dr. Eva Langerbeck, die Eröffnungsfeier des neuen internationalen Logistikzentrums von Taiwan Order in Taoyuan. Die Order Group, Taiwans führendes Unternehmen im Bereich Wohnen und Einrichten, habe mehr als 3,3 Milliarden Taiwan-Dollar in den Bau des Logistikkomplexes in Shaluan Industrial Park in Taoyuan investiert, erklärt das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei. Dank seiner Lage in unmittelbarer Nähe zum internationalen Flughafen Taiwan Taoyuan diene das neue Zentrum als wichtiger Knotenpunkt für eine effiziente Logistik und Distribution. Die Anlage vereint intelligente Fertigungssysteme, die in Zusammenarbeit mit der deutschen Homa Group und der italienischen SCM Group entwickelt wurde, mit modernster Solarstromerzeugung sowie einem Regenwassernutzungssystem. Damit unterstreiche das Unternehmen sein Engagement für Nachhaltigkeit und den Einsatz grüner Energie. Mitte Juli besuchte das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei gemeinsam mit Vertretern zweier deutscher Unternehmen unter der Leitung der geschäftsführenden Direktorin des deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, Dr. Eva Langerbeck, den Landkreis Hsinchu zu einem Austausch mit Landrat Yang Wonke. Wie das deutsche Wirtschaftsbüro Taipei erklärte, habe das Treffen eine wertvolle Gelegenheit geboten, über deutsche Investitionen in Taiwan zu sprechen, künftige Kooperationsmöglichkeiten auszuloten und vertiefte Einblicke in die zentrale Rolle Hsinchus für Taiwans Hightech- und Halbleiterindustrie zu gewinnen. Begleitet wurde Dr. Eva Langerbeck von Albert Chen und Annie Gao, beide SUS Microtech Taiwan und Henry Tsai, General Manager von Zeiss Taiwan. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die weitere Stärkung des Investitionsstandorts Hsinchu, darunter die Entwicklung von Industrieflächen, der Ausbau der Verkehrs- und Wirtschaftsinfrastruktur sowie die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen zur Förderung künftiger Fachkräfte im Hightech-Bereich. Diese Maßnahmen sollen die industrielle Entwicklung Hsinchus weiter voranbringen und gleichzeitig die deutsch-taiwanische Zusammenarbeit in den Bereichen Innovation und Technologie vertiefen. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
Chiu Bihui
und Ilon Huang. Am Dienstag, den 28. Juli, ereignete sich im japanischen Kumamoto ein Erdbeben der Stärke 7,1, das zu großen Schäden führte und bisher über 30 Todesopfer forderte. Taiwan beobachtet die Krisensituation genau und die Regierung hat unter anderem schon ein Spendenkonto eingerichtet. Wie Taiwan insgesamt auf das Erdbeben reagiert und welche Möglichkeiten Taiwan hätte oder hat, Japan zu helfen, darüber sprechen wir heute in Schlagzeilen der Woche. Außerdem gehen wir auch auf die schon lange Geschichte gegenseitiger Hilfe der beiden Länder bei Erdbeben und anderen Naturkatastrophen ein. Ganz kurz, ich hatte gesagt, über 30 Todesopfer. Die neueste Zahl, die ich jetzt gerade gelesen habe, sind 38 Todesopfer. Dann 9.000 Menschen befinden sich noch in Notunterkünften und etwa 79.000 Haushalte haben immer noch keinen Strom. Das sind so die letzten Zahlen von betroffenen Menschen, die ich gesehen habe. Dann, ja, wir haben ja gesprochen, oder wir wollen ja darüber sprechen, wie Taiwan darauf reagiert. Also gleich nach dem Erdbeben hat schon Taiwans Präsident Lai Ching-te auf X, also früher Twitter, reagiert und er hat geschrieben, als Reaktion auf das schwere Erdbeben, das soeben die japanische Präfektur Kumamoto erschüttert hat, spreche ich im Namen des taiwanischen Volkes unser aufrichtiges Beileid aus. Taiwan und Japan sind wahre Freunde, die in Zeiten der Not zusammenstehen. Aufgrund unserer eigenen Erfahrungen mit Erdbeben und der langen Geschichte gegenseitiger Unterstützung bei solchen Katastrophen steht Taiwan jederzeit bereit, Hilfe zu leisten. Soweit die erste Reaktion von Taiwans Präsident Lai Ching-te. Ja, bisher, was hat Taiwan bisher gemacht? Also gleich darauf sind, wie das öfter passiert, also wir haben schon öfter gegenseitig so Hilfsteams oder Rettungsteams ausgeschickt. Aber diesmal stehen die Rettungsteams nur seit letztem Dienstag einsatzbereit, aber es sind wohl noch keine Teams nach Japan geschickt worden. Insgesamt, was weißt du darüber, sind wohl auch keine oder kaum Teams aus dem Ausland dabei.
Ich denke ja, die Japaner wie die Taiwaner sind gewöhnt an solche Naturkatastrophen und die haben auch schon sowieso immer gut darauf vorbereitet und daher Japan braucht dieses Mal wahrscheinlich doch keine Rettungshilfe oder andere Hilfe aus Ausland zu bekommen, abgesehen von dem Spende oder Hilfsgüter. Überhaupt, ich glaube, kaum welche Rettungsteams aus Ausland sind dieses Mal nach Japan gekommen und Taiwans Rettungsteam war genauso und daher sind ja die ganzen Teams in Taiwan geblieben. Zum Beispiel das Rettungsteam in Kaohsiung. Kaohsiung ist eine Partnerschaftsstadt mit der Stadt Kumamoto und daher die haben sich schon im ersten Augenblick, als diese Nachricht bekannt geworden ist, bereit erklärt, nach Japan zu fliegen. Die könnte sogar in 4 Stunden schon im Katastrophengebiet ankommen, weil Taiwan und Japan sind gar nicht so weit entfernt von Gegenseitig und daher das könnte eigentlich möglich sein, allerdings man hat ja keine richtige Hilferuf bekommen und daher ist das Rettungsteam doch in Taiwan geblieben. Mhm. Ja, also die taiwanischen Nachrichten hatten seitdem sehr intensiv über die weitere Entwicklung berichtet und daher, ich glaube, alle Taiwaner sind gut über diese Katastrophe informiert.
Mhm. Ja, es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum wir da so drauf achten. Also einmal natürlich die enge Beziehung zwischen Japan und Taiwan, dann die ähnlichen Erfahrungen in Sachen Naturkatastrophen, also Erdbeben oder auch Taifunen. Da haben wir uns schon ja jahrzehntelang gegenseitig geholfen. Allerdings auch sowohl Taiwaner als auch Japaner besuchen sich halt sehr regelmäßig, also beziehungsweise machen Urlaub oder sind als Touristen jeweils im anderen Land unterwegs. Und natürlich dann, wenn so ein Erdbeben in Japan passiert zum Beispiel, ist man natürlich dann hier auch, achtet man ja auch darauf, ob dann irgendwelche taiwanischen Touristen davon betroffen sind. Außerdem seit einiger Zeit oder beziehungsweise in Kumamoto ist ja auch eine Fabrik von TSMC, beziehungsweise die wird auch noch ausgebaut. Und natürlich so ein Erdbeben, da achtet man dann auch mal drauf, wie sich dieses Erdbeben auf diese Fabrik auswirken könnte. Und bis jetzt scheint die das gut überstanden zu haben. Man hat das pausiert kurz. Aber DigiTimes hat geschrieben, das ist der erste große Test für diese Fabrik in Kumamoto gewesen. Also der erste Test bei Naturkatastrophen. Und da scheint die Fabrik aber gut überstanden zu haben. Also was ich gehört habe von TSMC ist, dass man keine großen Auswirkungen auf die Umsätze für das dritte Quartal erwartet. Also von daher, ja, aber das sind eben so ein paar Gründe, warum man auch sowas achtet, wenn es in Japan zu einer Naturkatastrophe kommt.
Ja, genau. Also TSMC hat ja damals sich für Kumamoto entschieden, hat natürlich alle Gutachten schon erledigt zum Erdbeben, kam eigentlich sehr oft in diese Region vor. Ich kann mich noch daran erinnern, genau vor 10 Jahren, 2016, ereignet sich auch dort eine starke Erdbebe und da kamen 300 so und so Menschen ums Leben und da hatte die Straßen gebrochen und Verkehr gebrochen und viele Gebäude sind ja umgestürzt und viele Menschen sind gestorben und so weiter. Also Ähnliches hat schon mal passiert, aber TSMC hat sich trotzdem für Kumamoto entschieden, natürlich, weil Kumamoto hat seine Vorteile, zum Beispiel, da gibt es dort sehr gute Wasser- und Stromversorgung und auch viele ähnliche Fabriken da, also eine Hubleit-Ökonomie-System war schon reif dort und deswegen, man hat sich dann für diese Orte entschieden. TSMC hat zwar bekannt gegeben, dass es keine großen Schäden durch diese Naturkatastrophe, aber man kann sich natürlich vorstellen, viele Mitarbeiter waren erstmals evakuiert, zwar für kurze Zeit, aber bei der Produktion von TSMC-Produkten, die könnte eigentlich keine Minuten Pausierung dulden.
Ja, da wird normalerweise wird da rund um die Uhr produziert.
Ja, genau, und daher, das kam natürlich, glaube ich, persönlich noch zum welcher Schäden gekommen. Und beim Bau des zweiten Werkes ist natürlich auch sofort eingestellt. Und daher gibt es bestimmt schon Beschädigungen. Allerdings, die Schäden sind wahrscheinlich noch in Grenzen gehalten. Und daher, TSMC hat dann vor der Öffentlichkeit gesagt, das ist keine große Schäden. Aber das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite, zu der Zeit waren etwa so 1200 taiwanische Touristen in diesem Region, aber keiner ist davon betroffen. Man freut sich auf der anderen Seite, dass alle noch in der Sicherheit waren.
Ja, wir haben darüber gesprochen auch, was Taiwan machen könnte, beziehungsweise Taiwan hat eben Rettungsteams in Einsatzbereitschaft, hat die bis jetzt nicht losschicken müssen, aber was wir sonst gemacht haben hier oder was hier in Taiwan sonst gemacht wurde, ist Spenden. Das passiert tatsächlich immer, wenn sowohl bei Japan als auch bei Taiwan, wenn es dazu in großen Katastrophen kommen, dann spenden beide Länder sich gegenseitig Geld. Da haben wir das auch tatsächlich vor ein paar Tagen gemeldet bei uns, also dass da viele taiwanische Politiker oder auch Regierungsvertreter gespendet haben. Also einmal hier Präsident Lai Ching-te, Vizepräsidentin Xiaobi Kim und Premierminister Zhou Rong-tai haben wohl jeweils 200.000 Taiwan-Dollar, ungefähr 5.000 Euro gespendet, also jetzt privat gespendet. Und dann das taiwanische Außenministerium hat ein Spendenkonto eingerichtet, bei dem man, auf das man zwischen dem 1. und dem 31. August spenden kann. Und dann auch zum Beispiel der Verkehrsminister, der befindet sich gerade in Japan oder hat sich in Japan befunden, weil er dort Züge für die taiwanische Hochgeschwindigkeitsbahn in Empfang nehmen will. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass er ein ganzes Monatsgehalt spenden werde. Dann noch einige anderen Politiker haben ihm gespendet.
Und nicht nur die Politiker haben Geld gespendet, sondern auch viele Organisationen oder regionale Regierungen noch extra Spendekonto eingerichtet. Das heißt, die Taiwaner, wenn die es wollen, können noch jetzt Geld für diese Naturkatastrophe spenden. Unter anderem einige NGOs, zum Beispiel eine katholische Organisation, oder auch das Rote Kreuz Taiwan und so weiter und so fort. In diesem Zusammenhang kann ich eine kleine Anekdote sprechen. Wie du vorhin gesagt, Präsident Lai Ching-te hat im ersten Augenblick schon seine Beileid zu diesem Katastrophe ausgedrückt und viele Politiker sowie viele regionale Regierungen oder NGOs haben ihr Geld schon gespendet. Allerdings die japanische Premierministerin Takahashi hat am 30. Juli auf dem X, also der ehemalige Twitter, einen Dankbrief an mehrere Oberhäupter der anderen Länder geschrieben. Und damit hat sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Allerdings ohne den Namen von Taiwans Präsident Lai Ching-te. Und das löste schon Diskussionen, nicht nur in Taiwan, sondern auch in Japan. Also mehrere japanische Internet-User haben dann an japanische Regierung geschrieben und darauf aufmerksam gemacht. Und dann am zweiten Tag hat Takahashi einen weiteren Dankbrief geschrieben, und zwar auf dem X hochgeladen. Und zwar dieses Mal hat sie sich bei vielen Regierungen und NGOs für deren Unterstützung bedankt, unter anderem Taiwan. Und dann haben nicht nur die taiwanische Internet-User, sondern auch japanische Internet-User zufrieden gezeigt. Ja, das ist wirklich eine kleine Anekdote und die Sache ist auch schon erledigt. Allerdings, man merkt auf der anderen Seite, dass auf der politischen Ebene, das ist wirklich so eine Realität, dass Taiwan im Auge der meisten Länder eigentlich kein so richtiger Staat in Anführungszeichen. Und daher wird vielleicht das Name nicht erwähnt. Mehrere DPP-Politiker und Unterstützer hatten am ersten Blick noch gesagt, ah, das war nur aus Versehen, dass die nicht gemacht haben und so. Ja. Hm. Naja.
Wir sind ja fast am Ende. Vielleicht können wir noch ganz kurz so ein bisschen ein paar Beispiele erwähnen für die gegenseitige Hilfe. Also wir haben ja jetzt schon öfter erwähnt, dass die beiden Länder sich gegenseitig sowohl bei Erdbeben als auch bei Taifunen, wenn zu großen Schäden gekommen ist, eben oder Katastrophen gekommen ist, sich gegenseitig unterstützen. Und ja, da gibt es dann eben in den letzten Jahrzehnten eine große Liste oder eine lange Liste von solchen Erdbeben. Also einmal das schlimmste Erdbeben wahrscheinlich in jüngerer Geschichte, das ist von 1999, das Tsi-Tsi-Erdbeben in Taiwan, wo viele Menschen hier getötet wurden. Da hat eben Japan sofort eben Such- und Rettungsteams nach Taiwan geschickt und auch, soweit ich weiß, medizinische Experten nach Taiwan, um eben bei der Bergung der Opfer zu helfen. Dann, woran sich wahrscheinlich auch viele Europäer erinnern können, 2011 an das Erdbeben, weil darauf folgt der Tsunami, zu dieser Nuklearkatastrophe im Kernreaktor von Fukushima gesorgt hat. Ich habe gelesen, dass Taiwan einer der weltweit größten Beiträge zur Katastrophenhilfe geleistet hat, damals viele Millionen US-Dollar gespendet. Und es wurden natürlich es wurden auch sofort Rettungstrupps in die Region geschickt. Das sind so zwei der Beispiele für Hilfe bei den größten Katastrophen, die so entstanden sind. Und ansonsten hat man noch eine große Liste im 2024, als es zu einem Erdbeben in Hualien gekommen ist. Jetzt im 2026 natürlich. Und auch dazwischen eben zwischen 1999 und 2026 gibt's eben jede Menge oder gibt es mehrere Erdbeben, wo man sich dann gegenseitig geholfen hat.
Ja, tatsächlich, die Beziehungen zwischen Taiwan und Japan sind eigentlich immer sehr enge und immer enger geworden. Vor allen Dingen Japans Premierministerin Takahashi hat ja im vergangenen Jahr noch einen bekannten Spruch ausgesprochen. Damals hat sie gesagt, wenn Taiwan betroffen ist, dann ist auch Japan betroffen. Das heißt, militärisch oder sicherheitsstrategisch oder politisch. Das heißt, wenn China Taiwan eingreifen, Japan wird Taiwan vielleicht auch irgendwas helfen. Aber jetzt in diesem Fall bei einer Naturkatastrophe, dann hat Taiwan auch so jetzt einen Spruch ausgesprochen, nämlich, wenn Japan in Not gerät, steht Taiwan sofort bereit. Ja. Dieses Mal hat man tatsächlich das gemacht, obwohl Japan vielleicht nicht wirklich so viele Hilfe von Taiwan gebraucht, aber Taiwan hat trotzdem noch seine besten Willen gezeigt. Und das ist wirklich ein gutes Beispiel, dass die zwei Länder sich immer gegenseitig helfen.
Ja, und damit sind wir auch am Ende für heute. Am Mikrofon waren
Qiu Bihui
und Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das war zum Abschluss des heutigen Programmes Schlagzeilen der Woche. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International, heute am Dienstag, den 4. August 2026. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.